Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Gold bleibt stark. Die lange Rallye ist weiter intakt. Weit mehr als 50% Kursplus auf Dollarbasis seit Jahresbeginn. Immer neue Allzeithochs und ein Run auf physisches Gold bis hinein in Supermarktregale wie bei Costco in Amerika zeigen. Das gelbe Metall scheint das Investment der Stunde zu sein. Zentralbanken kaufen Gold scheinbar um jeden Preis. Staaten bauen ihre Dollarreserven ab und China hortet so viel physisches Gold wie nie zuvor. Damit bleibt Gold nicht nur der viel zitierte sichere Hafen, sondern wird offenbar zunehmend auch zu einer geopolitischen Waffe und einem Hebel in einer möglichen neuen Weltfinanzordnung. Was bedeutet das alles für Privatanleger? Ist jetzt der richtige Moment zum Einstieg oder droht nach der steilen Aufwärtsbewegung eine kräftige Korrektur? Antworten jetzt in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Und auch heute wieder Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, es gibt den Spruch, wenn Gold die stärkste Position oder die Position mit der besten Performance im Portfolio ist, dann sollte man sich durchaus Sorgen um den Zustand der Welt machen. Wie denkst du darüber?
Ach, Andreas, also der Spruch hat schon seine Berechtigung irgendwie, aber vielleicht hat er weniger mit dem echten Zustand der Welt zu tun, als vielmehr, wie die Menschen gerade die Situation fühlen. Aber ganz einfach gesagt, momentan steckt natürlich dahinter eine enorme Nachfrage, aber nicht nur von Privaten, sondern auch von Institutionellen, wie zum Beispiel den Staaten. Und deswegen ist momentan Gold tatsächlich eine klassische Krisenanlage. Und das hat eben schon auch was damit zu tun, dass der eine oder andere sich Sorgen macht.
Du hast die Nachfrage schon angesprochen nach physischem Gold. Würde ich natürlich gerne ein bisschen ausführlicher von dir hören. Es gibt ja da mehrerlei Gründe, warum die Nachfrage in den vergangenen Monaten so stark gestiegen ist. Karl, wie siehst du die Sache?
Da kommen schon zurzeit mehrere Faktoren zusammen, Andreas. Einige hast du ja schon angesprochen. Erstmal ganz konkret, die internationalen Notenbanken decken sich seit einiger Zeit massiv mit Gold ein. Wir haben ja auch aktuell keinen Mangel an Krisenherden auf der Welt. Das hat ebenfalls zur steigenden Goldnachfrage beigetragen. Und natürlich Trump, vor allem seine Angriffe auf die Unabhängigkeit der amerikanischen Zentralbank. Das führt dazu, dass die USA als sichere Anlage haben für internationale Investoren immer fragwürdiger werden. Und dann weicht man eben auf Gold aus. All das hat gemeinsam den Goldpreis nach oben katapultiert. Und als letzter Faktor kommt noch die Spekulation dazu. Derzeit zeigt sich ein ganz typisches Bild. Wenn etwas gut läuft, dann springen viele Privatanleger auf den fahrenden Zug auf. Das kann man sehr deutlich an den Beständen an börsennotierten Goldanlagen sehen. Die sind seit Anfang des Jahres um 20% auf ungefähr 95 Millionen Unzen gestiegen. Das ist zwar immer noch weniger als der Spitzenwert unmittelbar während der Corona-Krise 2020 mit rund 110 Millionen Unzen. Es reicht aber, um die Nachfrage kräftig anzuheizen.
Lass uns noch tiefer reingehen, denn ich glaube, das interessiert wirklich viele, weil es auch so einen kräftigen Anstieg des Goldpreises wirklich nur ganz, ganz selten in der Geschichte gegeben hat. Welche Rolle spielen beispielsweise geopolitische Spannungen? Da haben wir ja einige, etwa der Ukraine-Krieg, der Nahostkonflikt oder auch die Trumpschen Zölle für den Goldpreis.
Ja, jedes einzelne dieser Probleme würde wahrscheinlich für sich gesehen den Goldpreis gar nicht mal so stark bewegen. Aber zurzeit kommen einfach so viele Krisen zusammen und in all diesen Krisenherden spielen die USA eine Rolle. Und damit sind wir beim Kern des Problems. Die so wichtigen USA sind immer weniger kalkulierbar, wirtschaftspolitisch wie militärisch. Und das strahlt negativ auf Dollaranlagen aus, besonders auf US-Staatsanleihen. Die gelten neben Gold ja als der sichere Hafen und sind deshalb eine echte Alternative, die im Gegensatz zum Gold auch noch verzinst wird. Wenn aber ihre Sicherheit bezweifelt wird, dann weichen eben Anleger ins Gold aus. Dazu kommt, dass eine schwache US-Währung Goldanlagen für Anleger, die nicht in Dollar rechnen, zusätzlich interessant macht, insbesondere für Asiaten und Europäer. Denn Gold wird in US-Dollar notiert. Fällt der Dollar, wird Gold für diesen Anlegerkreis in eigener Währung günstiger.
Und ein weiterer Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast, ist die Rolle der Notenbanken, egal wo man hinschaut auf dieser Welt, aber ganz besonders in den Schwellenländern, den sogenannten Emerging Markets. Die ersetzen dort ihre Dollarreserven durch Gold. Karl, warum machen die das?
Das sieht man tatsächlich sehr deutlich an den Zahlen. In den letzten 3 Jahren haben Notenbanken weltweit netto jeweils rund 1000 Tonnen Gold gekauft. Davor lag der Schnitt bei etwa der Hälfte. Und dabei haben vor allem die Schwellenländer kräftig mitgemischt. 2025 waren das zum Beispiel die Zentralbanken Polens, Kasachstans, Chinas und der Türkei, die am meisten Gold gekauft haben. Allein China hat seinen Goldbestand in den letzten 2-3 Jahren um rund 15% erhöht. Aktuell liegt der Anteil des Goldes an allen Reserven Chinas bei rund 7%. Und hinter all dem steht ein Grundmotiv, nämlich unabhängiger von den USA zu werden, weil man ihnen immer weniger traut und sie als immer weniger ausrechenbar gelten.
Und wenn wir das weiterdenken, könnte Gold in Zukunft vielleicht sogar zu einer geopolitischen Waffe werden, als Schutz quasi vor Sanktionen und politischer Einflussnahme? Ich meine, ist das aus deiner Sicht jetzt nur ein wirtschaftlicher Vorgang oder könnte man bereits von einem Teil einer gezielten geopolitischen Strategie sprechen?
Da ist auf jeden Fall etwas dran, auch wenn Waffe vielleicht etwas übertrieben ist. Aber einen gewissen Schutz gegen Sanktionen bieten Goldbestände den Ländern definitiv. Dieser Punkt ist seit dem Krieg in der Ukraine noch viel wichtiger geworden, denn einige Schwellenländer waren geradezu geschockt, wie konsequent der Westen Russland isoliert hat, nachdem es 2022 die Ukraine überfallen hatte. Insbesondere der Ausschuss vom internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT hat Russland sehr getroffen, auch wenn Putin das niemals zugeben würde. Vor allem eher autoritär regierte Staaten haben nun gewisse Befürchtungen, dass ihnen Ähnliches passieren könnte. Und solange der Dollar die Welt dominiert, ist dieses Risiko auch real.
Da fällt mir ziemlich spontan das BRICS-Konstrukt ein, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, absolut, Andreas. Die Bestrebungen der sogenannten BRICS-Staaten, die nach wie vor geltende Dollardominanz zu brechen, hat genau einen solchen Hintergrund. Das sind ja die Länder Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und inzwischen noch weitere, die den Dollar im weltweiten Zahlungsverkehr sogar ersetzen oder zumindest eine starke Alternative bieten wollen. Und Gold spielt bei diesen Überlegungen natürlich eine Rolle, beispielsweise bei der Überlegung, eine eigene BRICS-Währung mit einer Golddeckung zu versetzen. Eine solche Währung halte ich zwar für illusorisch, aber allein, dass darüber gesprochen wird, zeigt, dass das Ganze mehr ist als ein rein wirtschaftlicher Vorgang. Da stecken auch deutliche geopolitische Strategieelemente dahinter.
Und da sind wir natürlich bei China und der besonderen Rolle des großen Reiches in Südostasien, Karl. Welche Auswirkungen hätte es denn, wenn China Gold zunehmend als Ersatz für US-Dollar-Reserven nutzen würde?
Ja, Stand Anfang 2025 halten Ausländer rund 8,5 Billionen US-Dollar an US-Treasuries. Dabei ist China nach Japan der zweitgrößte Gläubiger mit etwa 760 Milliarden US-Dollar, also rund 9%, während die Bestände Japans bei ungefähr 13% liegen. Der Anteil von US-Staatsanleihen an Chinas Währungsreserven liegt bei ungefähr 20%. Dazu kommen noch weitere Dollaranlagen, wie zum Beispiel Aktien, deren genauen Höhe man aber nicht kennt. Die möglichen Effekte liegen damit auf der Hand. Wenn China Teile seiner US-Treasuries verkauft, fallen die Kurse und steigen die Renditen. Das verteuert die US-Refinanzierung, schlecht für den Staatshaushalt und den Schuldenstand. Aktuell sind die USA in der Hinsicht besonders empfindlich, weil die Staatsschulden ohnehin stark gestiegen sind. Und durch die Steuersenkungspläne Trumps, The Big Beautiful Bill, wohl noch weiter steigen werden. Die Schuldenquote, also der Anteil der Staatsschulden am gesamten Bruttoinlandsprodukt, liegt aktuell bei ungefähr 125%. Und für die nächsten Jahre werden 130-140% erwartet. Kurz, nutzt China Gold stärker als Dollarersatz und reduziert Treasuries, kann das die USA finanziell spürbar unter Druck setzen, weil dann erhebliche Zinszahlungslasten auf sie zukommen.
Wir haben es ja schon angesprochen, Gold gilt seit jeher als sogenannter sicherer Hafen. Karl, gilt das eigentlich heute wirklich noch so sehr? Klammer auf, Klammer zu, wir sehen ja enorme Volatilitäten, also Schwankungen angesichts der Rallye. Da geht es schnell hoch und auch schnell wieder runter. Wird also hier und da vielleicht sogar als Trading-Objekt genommen? Also hat sich Edelmetall, die Rolle des Edelmetalls verändert oder ist es wirklich noch der sichere Hafen?
Ich gehe bis auf Weiteres davon aus, dass der Nimbus von Gold als sicherer Hafen nach wie vor intakt ist. Wegen der Häufung globaler Krisen und der ganzen US-Trump-Problematik wird Gold aktuell sogar als besonders sicher eingeschätzt. Und dazu kommt natürlich die spektakuläre Wertentwicklung. Viele glauben, dass das so weitergehen muss, aber ich habe da so meine Zweifel. Das kann schneller in die andere Richtung gehen, als sich das die meisten vorstellen können. Gleichzeitig hat sich etwas verschoben. Für viele sind Kryptowährungen als Alternative hinzugekommen. Am Grundimage von Gold kratzt das aber bisher nur wenig.
Also da kann man viel richtig machen beim Thema Gold, aber möglicherweise, wie das immer so im Leben ist, man kann auch viel falsch machen, gerade auch wenn man Privatanleger ist. Wo siehst du denn solche typischen Fehler, wenn man in Gold investiert?
Wie schon gesagt, viele sind von der wirklich außerordentlichen Wertentwicklung in den letzten 2 Jahren beeindruckt und steigen jetzt ein. Dabei wird aber völlig ausgeblendet, dass es für Gold auch sehr lange extreme Schwächephasen gegeben hat. In den 70er Jahren beispielsweise hat es aufgrund der damaligen Ölkrisen einen noch stärkeren Höhenflug hingelegt als heute. Anschließend ist es aber 20 Jahre lang nicht mehr so richtig in die Gänge gekommen und hat von 1980 bis 2000 sogar rund 70% an Wert verloren. So etwas kann jederzeit wieder passieren. Aber versteh mich da bitte nicht falsch, Andreas. Ich will das nicht an die Wand malen. Keiner kennt die Zukunft. Es kann genauso gut auch weiter aufwärts gehen. Wir wissen es einfach nicht und niemand kann es wissen. Der Hauptgrund, warum ich beim Gold so skeptisch bin, ist, dass es eben keinen ökonomischen Grund gibt, warum man eine kalkulierbare Rendite erwarten kann. Es fehlt eine fundamentale Bewertungsgrundlage und die brauchst du für planbare Renditen. Bei Aktien ist das eben anders. Du investierst in Unternehmen, dort arbeitet dein Geld, es wird Wert geschaffen. Diese Eigenschaft fehlt Gold. Verdient wird nur bei der Verarbeitung. Das passiert in Unternehmen. Dann sind wir aber wieder bei Aktien.
Und siehst du darüber hinaus noch weitere Fehler?
Ja, vor allem eines, nämlich das Missverständnis, Gold steigt in jeder Krise. Das ist durch die reale Wertentwicklung der letzten Jahrzehnte überhaupt nicht gedeckt. Beispiele: in der Corona-Krise war die Performance relativ schwach. In der Finanzkrise 2008 kam erst ein kräftiger Abverkauf, die Rallye folgte später. Viele waren da wohl schon entnervt raus. Und als Inflationsschutz hat Gold in manchen Hochinflationsphasen auch enttäuscht. Beispielsweise in den späten 80ern, 90ern oder 2021 und 2022. Deshalb finde ich falsch, von einem sicheren Hafen zu sprechen. Denn meistens ist damit gemeint, stabil oder sogar steigend in Krisen. Und das trifft definitiv nicht immer zu. Auch klingt sicher in meinem Ohr nach geringer Schwankung. Und die kann man vom Goldpreis nun wahrlich nicht behaupten. Was man aber, glaube ich, sagen kann, ist, dass Gold niemals vollständig wertlos werden wird. Hier liegt auch der Grund, warum nach meiner Überzeugung ein kleiner Goldanteil unter Umständen wirklich sinnvoll ist.
Ja, was ist denn jetzt aus deiner Sicht ein kleiner Goldanteil? Wie hoch sollte Gold in einem gut aufgestellten Privatdepot gewichtet sein?
Ja, aus meiner Sicht so circa 5%, meinetwegen plus minus 2%, je nachdem, wie man sich persönlich dann wohler und sicherer fühlt. Aber dann bitte auch als das betrachten, was es ist. Eine Art Sicherheitspolster für das absolute Katastrophenszenario. Irgendwelche Wertentwicklungen sind definitiv nicht kalkulierbar. Der Wert des Goldes lebt nur vom Vertrauen, dass es immer welche geben wird, die es einfach haben wollen. Auf eine Rendite sollte man also nicht setzen.
Ja, und was rätst du Anlegern, die bisher noch kein Gold im Depot haben, die jetzt die Schlagzeilen gelesen haben in den letzten Wochen und Monaten gesagt, Mensch, da muss ich unbedingt dabei sein. Ist es jetzt zu spät oder könnte gerade jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt sein?
Ja, du sagst es ja selbst, es könnte ein guter Zeitpunkt sein, könnte aber auch nichts sein. Das ist nicht kalkulierbar, Andreas. Es ist am Ende so ein bisschen wie im Spielcasino beim Roulette-Spielen. Meine eigene Intuition sagt mir, selbst wenn ich Gold kaufen wollte, wäre mir der momentane Hype rund um das Gold zu viel.
Egal. Wenn man jetzt aber kaufen wollte, Karl, wäre ein Gold-ETF dann aus deiner Sicht eine gute Lösung für Privatanleger oder sollte man lieber physisches Gold wie zum Beispiel Münzen oder auch kleinere Barren kaufen?
Ja, wie schon angesprochen, für mich ist Gold kein Renditelieferant, sondern eine echte Krisenreserve. Das spricht natürlich fürs effektive Halten, also physisch. Wenn man mit Gold spekulieren möchte, dann kommen natürlich auch entsprechende Wertpapiere in Frage. Wichtig, in Deutschland gibt es keine echten Gold-ETFs, denn ETFs müssen immer mehrere Anlagen beinhalten, dürfen nicht nur in eine einzige investieren. Deswegen weicht man auf sogenannte ETCs aus, Exchange Traded Commodity, also das ist ein börsengehandelter Rohstoff. ETCs sind etwas schwächer besichert als ETFs, aber als Börseninstrument für Gold durchaus brauchbar.
Und dann müssen wir leider schon wieder zum Abschluss kommen, lieber Karl. Eine persönliche Frage, auch wie so oft. Wie baust du Gold jetzt konkret in deine persönliche Anlagestrategie ein und warum?
Du wirst staunen, ich habe nämlich kein Gold.
Nein.
Doch, ehrlich, das kommt bei mir nur als Schmuck ins Haus.
Oder mit den Zähnen.
Auch nicht mehr so richtig, da nimmt man mittlerweile Porzellan. Ja, also bei meiner Geldanlage dreht sich alles um Aktien. Und übrigens glaube ich trotz aller Krisen nicht, dass die Welt untergeht, mein Lieber.
Und da haben wir ihn wieder gehabt, den optimistischen, positiv denkenden Karl Matthäus Schmidt. Ich sage ganz herzlichen Dank für diesen Gold-Podcast. Und wer jetzt noch etwas tiefer in das Thema einsteigen möchte, dem empfehlen wir Folge 103. Da geht es dann nicht ausschließlich um Gold, sondern um Krisenwährungen. Klar gehört da Gold auch dazu, aber vielleicht auch Dollar, Krypto und Co. Halten diese Werte, was sie versprechen? Antworten dann in Folge Nummer 103. Dieser Podcast erscheint immer freitags alle 2 Wochen. Sie können ihn direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns Fragen stellen unter podcast@quirinprivatbank.de, selbstverständlich auch zum Thema Gold oder insgesamt auch Krisenwährungen, darüber hinaus auch zu vielen, vielen anderen Themen der Geldanlage. Wir greifen das auf und werden versuchen, Ihre Fragen auch in weiteren Podcasts zu beantworten. Wenn Sie weitere Infos nachlesen, nachrecherchieren möchten, können Sie auch das selbstverständlich tun unter www.quirinprivatbank.de und natürlich wie immer die Bitte, bewerten Sie uns, egal wo Sie uns hören, und dann sagen wir Dankeschön fürs Lauschen, auch für heute.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.